Offen gestanden, über Russland wollte ich gar nicht mehr schreiben. Alles hat seine Zeit und ich hatte ganz andere Pläne. Doch dann entwickelten sich die Dinge anders als geplant. Zum Thema Russland, dem Thema, mit dem ich mich nach wie vor am meisten und intensivsten beschäftige, möchte ich mich zu Wort melden. Nein, anders, ich fühle mich verpflichtet, mich zu Wort zu melden. Als jemand, der die alles entscheidende Umgestaltungsphase in der Sowjetunion hautnah an Ort und Stelle miterlebt hat, und zwar mit einzigem Wohnsitz Moskau. Als jemand, der sich seit dieser Zeit hauptsächlich mit Russland befasst und die sichere Anstellung bei einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt aufgegeben hat, um sich weiter diesem Thema widmen zu können, ohne Korrespondent sein zu müssen. Denn dieses Leben wollte ich aus privaten Gründen nicht noch länger führen. Als jemand, der sich schon in seiner Studentenzeit mit der Rolle von Freund-Feind-Bildern beschäftigt und mit diesen Studien seine Magisterarbeit und seine Dissertation bestritten hat. Als jemand, der seit über 15 Jahren in zahlreichen ehrenamtlichen Funktionen an der Gestaltung der deutsch-russischen Beziehungen mitarbeitet, ohne einer Partei, einem Verband oder einer sonstigen Interessenvertretung verpflichtet zu sein. Und nicht zuletzt als jemand, der aufgrund seiner inneren und äußeren Freiheit keinerlei Rücksicht auf Trends nehmen muss. Es wird möglicherweise etwas unbequem werden, aber ich bin es meinem Land schuldig, indem ich eine gute Ausbildung genossen habe und beruflich wie privat alle Möglichkeiten hatte, mich als aktiver Teil einer Zivilgesellschaft zu entwickeln. Ich nehme all diejenigen beim Wort, die vor allem Russland gegenüber nicht müde werden, die Bedeutung von Zivilgesellschaft zu betonen. Wie viel Abweichung vom Trend verträgt unsere demokratische, pluralistische Gesellschaft, der Presse- und Meinungsfreiheit als tragende Säulen einer funktionierenden Demokratie so wichtig sind? Ich habe in meinem bisherigen Leben keinen Krieg mitmachen müssen. Ich möchte, dass das so bleibt. Frieden ist aber kein Geschenk, das einem in den Schoß fällt, sondern harte Arbeit. Frieden ist bekanntlich mehr als die Abwesenheit von Krieg. Frieden hängt von Strukturen, Personen und öffentlicher bzw. veröffentlichter Meinung ab. Ich möchte helfen, Zusammenhänge zu verdeutlichen, möchte zeigen, dass banale Missverständnisse verheerende Auswirkungen haben können und wie sehr jeder Einzelne von uns immer noch in den Kategorien des Kalten Krieges denkt. Wenn nicht bewusst, so doch automatisch, aus Gewohnheit. Ich werde das mit Beispielen belegen und Sie werden sich wundern, da bin ich sicher. Wehret den Anfängen. Diese Aufforderung, die jeder Deutsche mit Blick auf das Dritte Reich mit Innenpolitik in Verbindung bringt, taugt sehr wohl auch für dieses Thema. Eine neue Eiszeit zwischen West und Ost nützt niemandem. Wobei Deutschland letztlich wohl mehr darunter zu leiden hätte als Russland. Es fällt mir auf, dass diejenigen, die um Verständnis werben oder bestimmte Entwicklungsprozesse in Russland so neutral wie möglich zu erklären versuchen, plötzlich auf der Anklagebank landen und sich dem Vorwurf ausgesetzt sehen, Kritikwürdiges unter den Teppich zu kehren und Verabscheuungswürdiges zu beschönigen. Sie kennen diese inquisitorische Art von Befragung nach dem Motto Ja oder Nein, die keinen Platz für Zwischentöne lässt und auf der allseits bekannten Parole Wer nicht für mich ist, ist gegen mich fußt? Eine geistlose und hochgefährliche Simplifizierung. Wenn ich für jemanden Verständnis habe, dann heißt das noch lange nicht, dass ich sein Verhalten in allen Facetten akzeptiere und für gut befinde. Es heißt lediglich, dass ich diesen jemand respektiere, mich für seine Probleme interessiere und nicht versuche, mich selbst zum Maßstab aller Dinge zu machen. Man kann nur Verständnis haben, wenn man weiß, worum es geht. Mit anderen Worten, man braucht Informationen. Die Informationen müssen eingebettet sein, in einem Zusammenhang stehen, sonst hängen sie in der Luft und sind nicht besonders hilfreich. Simples Beispiel: Was nützt mir die Information, wie hoch der Durchschnittslohn ist, wenn ich nichts über die Lebenshaltungskosten weiß? Eine weitere Voraussetzung für Verständnis ist, dass man einander so unvoreingenommen wie möglich erst einmal zuhört. Wer zulässt, sich von Reizworten blockieren zu lassen? Reizworten, die Klischees und Vorurteile bedienen, hat ganz schlechte Chancen, irgendjemand oder irgendetwas zu verstehen. Verständnis und deutliche kritische Worte schließen sich gegenseitig nicht aus. An dieser Stelle lauert allerdings ein großes Missverständnis. Deutliche Worte haben nichts mit Beschimpfungen oder gar politischer Kraftmeierei zu tun. Sie sind in dem Umfeld beheimatet, das man Streitkultur nennt. Streitkultur der Sache wegen. Ohne persönliche Angriffe, Ressentiments, schwammige, substanzlose Vorurteile, politisch korrektes Gesülze. Ich möchte zeigen, dass es möglich ist, deutliche kritische Worte und Verständnis miteinander zu kombinieren. Vor Jahren bin ich einmal von einer Zeitschrift gefragt worden, was es für mich bedeutet, Christ zu sein. Meine Antwort gilt nach wie vor. Toleranz und Nächstenliebe in dem Sinne zu praktizieren, dass ich versuche, mich in die Lage anderer Menschen zu versetzen, um sie zu verstehen, bevor ich urteile.
Prolog.
Zu Beginn lege ich Ihnen einen Text des russischen Schriftstellers Viktor Jerofejew ans Herz. Lassen Sie sich von seinen Gedanken gleichermaßen einstimmen wie irritieren. Das ist kein Widerspruch.
Das Geheimnis des Russen besteht darin, dass er einen Riss hat oder ein Loch oder ein Leck, um einen Begriff aus der Seefahrt zu verwenden. Jedenfalls hat er mit Sicherheit nichts Hermetisches, kein Bewusstsein von sich selbst als Ganzheit, als abgeschlossene, vollendete Form. Wo ein Riss ist, da ist auch Gespaltenheit, Zerschlagenheit und Entleertheit. Wenn man anklopft, klingt es nicht hell, sondern seltsam, dumpf und eigenartig. Eine ganzheitliche Sache wirft nicht so viele Fragen auf. Sie ist da, gut oder schlecht, sie existiert und basta. Doch hier, wer hat den Riss verursacht? Wann? Zu welchem Zweck? Oder hatte der Russe von Anfang an, von Natur aus, einen Riss? Die Antwort fällt schwer. Schlimmer noch, die Rettung fällt schwer. Mit einem Riss, mit einem Leck ertrinkt man unbedingt. Der Russe ist ein ewig Ertrinkender, jedoch kein Ertrunkener. Im Grunde ist er ein nicht zu ertränkender Ertrinkender. Man wirft ihm einen Rettungsring zu. Panik, man packt ihn bei den Haaren und schleppt ihn unter großer Anstrengung ans Ufer. Man hat ihn hingelegt, man macht Wiederbelebungsversuche. Der Russe ist schüchtern. Es ist ihm unangenehm, dass man Mühe mit ihm hat. Es ist ihm peinlich, dass er nackt ist, schlecht rasiert und überhaupt kein sehr ästhetischer Anblick. Es gefällt ihm nicht, wenn er nicht gefällt. Er wird misstrauisch und aggressiv und zieht sich in sich zurück. Man wird ihm kein Wort der Dankbarkeit entlocken können. Hat er lange genug im Sand gelegen, erhebt er sich, bedenkt seine Retter mit einem trüben Blick und steigt langsam, mürrisch und unbeirrt ins Wasser, um erneut zu ertrinken und sich zu quälen. Unversehens steigt der Verdacht auf, der ist ja besoffen, der Hund. Nicht ausgeschlossen, obwohl er vielleicht auch nüchtern ist. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass er einen Riss hat, das stichfeste Alibi des Narren. Mit einem Riss kann man unmöglich normal leben. Mit einem Riss kann man nicht fleißig arbeiten, sich über den Alltag Gedanken machen, sich eine glückliche Familie anschaffen und Seidenkrawatten kaufen. Mit einem Riss baut man keine Straßen ohne Löcher und wird nicht Apotheker. Einen Riss kann man verstecken, wie ein Hund seinen Schwanz einklemmt. Einen Riss kann man schlimmstenfalls zukleben. Aber der Klang wird trotzdem nicht der erwünschte sein. Er bleibt dumpf und eigenartig. Man kann nur so tun, als ob nichts wäre, mit List und Tücke. Doch List hin, Tücke her, irgendwie hat man eine unwiderstehliche Lust, Tapeten abzureißen oder zu beschmieren. Der Riss ist der große Vorzug des Russen. Dass er das Beste ist, was Gott schuf, hat der Russe und auch der bescheidenste und sanfteste, Tschechow inklusive, niemals bezweifelt. Dass er ein Scheiß ist, bezweifelt er ebenfalls nicht im geringsten. Die ganze russische Philosophie ist bei dieser völlig unvermuteten Polarität stecken geblieben. Die ganze russische Literatur ergötzte sich an der seelischen Weite ihrer Helden. Auch die Ausländer waren voller Bewunderung.